Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm politische Projekte, die lange vor sich hin dämmerten, aber im Zeichen des Ukraine-Krieges jetzt Fahrt aufnehmen. Dazu gehört das europäische Handelsabkommen CETA mit Kanada, schon vor 5 Jahren in Teilen in Kraft getreten. Bislang aber gab es in Deutschland keine Zustimmung dafür. Jetzt aber haben Allianzen mit befreundeten Staaten einen neuen höheren Stellenwert. Daher:
Der Durchbruch bei CETA ist geschafft. Wir werden noch vor der Sommerpause das parlamentarische Verfahren zur Ratifizierung einleiten.
Verena Huppertz, die Vizechefin der SPD-Bundestagsfraktion. Zustimmung zu CETA, gleich mehr dazu. Und mit Entscheidungen, die im Lichte des Ukraine-Krieges eine besondere Dynamik bekommen, damit startet die Sendung auch. Peter Kapern berichtet vom 2. Tag des EU-Gipfels und da ging es nach Ukraine und Moldau auch um eine Beitrittsperspektive für die 6 Westbalkanstaaten.
Ja, das war beides Thema gestern und ja, es war eine historische Entscheidung, die da gestern getroffen worden ist, als die 27 Mitgliedstaaten einstimmig, denn das erfordern die Regeln so, beschlossen haben, der Ukraine und Moldau den Status eines Beitrittskandidaten zu verleihen und Georgien in Aussicht gestellt haben, eines Tages diesen Status eines Beitragskandidaten auch zu bekommen. Das war also sozusagen die historische Entscheidung, die da beim Gipfel getroffen worden ist. Überschattet das Ganze allerdings vom Stillstand bei den Beitrittsbemühungen für den Westbalkan, wo sich die angereisten 6 Staats- und Regierungschefs der betreffenden Länder bitterlich darüber beklagt haben, dass sich nichts bewegt in ihrem Sinne und die Bemühungen, diese Länder in die EU zu bekommen, die ja schon vor 20 Jahren, beinahe 20 Jahren gestartet worden sind, dass diese Bemühungen nach wie vor auf der Stelle treten.
Gerade die Perspektive für den Westbalkan hat ja der Bundeskanzler heute Nachmittag besonders betont. Wie einig ist sich die EU ansonsten mit Blick auf die erweiterten Beitrittsperspektiven?
Naja, die Frage lässt sich so pauschal gar nicht beantworten. Alle Beitrittsperspektiven werden einstimmig eröffnet. Das heißt also, in dem Sinne ist sich die Europäische Union komplett einig, dass diese Länder des westlichen Balkans, wie jetzt auch die Ukraine und Moldau, beitreten sollen. Dann im Konkreten allerdings wird es schwierig. In bestimmten politischen Situationen gibt es immer wieder Länder, die beispielsweise, weil sie einen nationalen Wahlkampf führen, auf die Bremse treten oder weil sie in Erörterungen nationalistischer Thematiken in der Innenpolitik verstrickt sind, wie im Falle Bulgariens jetzt, was dazu führt, dass Bulgarien den fest zugesagten Beginn der Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien blockiert. Also dann sind es immer wieder einzelne Staaten, die diese Einigkeit, die im Grundsätzlichen herrscht, dann doch wieder konterkarieren.
Anderes Gipfelthema, wie kommt Europa durch die drohende Gaskrise? Was gibt es an Ideen dazu?
Es gibt viele Ideen und in Sachen Gas hat die EU-Kommission, darauf hat Ursula von der Leyen gerade noch mal hingewiesen, ja auch schon einiges auf den Weg gebracht. Es gab ja diese Verabredung zwischen Ursula von der Leyen und dem US-Präsidenten Biden, die im Ergebnis dazu geführt hat, dass schon jetzt die Importe von Flüssiggas aus den USA um 75% angestiegen sind gegenüber dem vergangenen Jahr. Die Importe von Gas aus Aserbaidschan sind um 90% angestiegen. Die aus Norwegen um 15%. Das alles konkrete Bemühungen, um vorzusorgen für den Tag, an dem möglicherweise überhaupt kein Gas mehr aus Russland in die Europäische Union geht. Allerdings stand dieser Gipfel dann, was die ökonomischen Fragen anging, da stand im Zentrum eher die Erörterung der gesamten Energiepolitik. Denn seit 9 Monaten streitet die EU ja schon über Fragen, wie beispielsweise ob das Strommarktdesign geändert werden muss, damit nicht mehr der teuerste Energieträger den Strompreis, der an den Großhandelsplätzen gezahlt werden muss, definiert. Und in all diesen Fragen, die damit zusammenhängen, Preisdeckelungen beispielsweise für Gas und Strom, da gibt es keine Einigkeit innerhalb der Europäischen Union, auch nach 9-monatigen Gesprächen nicht. Und Ursula von der Leyen hat nun angekündigt, dass sie den Auftrag erhalten habe von den Staats- und Regierungschefs im Oktober beim nächsten regulären Gipfel jetzt ein Konzept für ein neues Strommarktdesign vorzulegen. Man sieht, da kommt die EU maximal in Millimeter-Trippelschritten voran, was die Lösung dieser Fragen angeht.
Vielen Dank, Peter Kapern war das vom Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs. Das Thema, wie umgehen mit der drohenden Gaskrise, soll morgen auch Thema sein beim Gipfel der G7-Staaten in Elmau. Gestern wurde ja für Deutschland offiziell eine Gasmangellage erklärt und im Bundestag begannen heute die Beratungen über ein Gesetz, das den Weiterbetrieb von Kohlekraftwerken ermöglichen soll. Nadine Lindner zu all den Ideen und Plänen, um Gas zu sparen und die Speicher für den kommenden Winter zu füllen.
Die Debatte am Nachmittag im Bundestag machte noch einmal klar, die Zeiten für die Energieversorgung in Deutschland sind ernst. Andreas Rimkus, Abgeordneter für die SPD.
Ich spreche heute zu Ihnen zum Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz. In der vorvorletzten Sitzungswoche stand ich hier und redete in gleicher Funktion zum Energiesicherungsgesetz. Zusammen mit dem Gasspeichergesetz und dem LNG-Beschleunigungsgesetz ist das nun das vierte Krisengesetz, an dem ich unmittelbar beteiligt war.
In erster Lesung ging es heute um das Gesetz zur Bereitstellung von Ersatzkraftwerken. Damit soll erreicht werden, dass weniger rares Erdgas zur Stromversorgung genutzt wird. Stattdessen sollen Steinkohle- oder Braunkohlekraftwerke einspringen, die schon in der Reserve sind oder demnächst stillgelegt würden. Das kann negative Folgen für die Klimapolitik haben. Für die Grünen warnte die Abgeordnete Katrin Henneberger.
Im Versuch, eine Krise, eine Notlage zu lösen, dürfen wir nicht die anderen aus den Augen verlieren.
Die CDU warb zusätzlich für eine begrenzte Laufzeitverlängerung der 3 verbliebenen Atomkraftwerke. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck lehnt dies nach Prüfungen bisher ab. Rückkehr zur Kohle, Beibehaltung des Atomstroms, die Debatte kennt wenig Tabus. Gestern hatte der grüne Wirtschaftsminister Habeck die 2. Stufe des Notfallplans Gas, die Alarmstufe, ausgerufen. Hier liegt eine Störung in der Gasversorgung vor. Der Staat muss allerdings noch nicht bei der Verteilung eingreifen. Auslöser war die Drosselung von Gaslieferungen durch Russland über die wichtige Pipeline Nord Stream 1 von knapp 170 auf 70 Millionen Kubikmeter täglich. Besondere Sorgen bereitet eine geplante Wartung an der Pipeline ab dem 11. Juli. Eigentlich Routine, doch nun wird befürchtet, dass danach gar kein Gas mehr kommt. Habeck rief zum Energiesparen auf, zum Beispiel durch einen hydraulischen Abgleich der Heizung, geringere Heiztemperaturen oder kürzere Duschzeiten, die er schon selbst einhalte. Im Spiegel warnte Habeck vor einer Gasmangellage, im Winter werde es knapp. Neben der Versorgungs- wird parallel auch eine Entlastungsdebatte geführt, denn die Gaspreise könnten noch einmal deutlich ansteigen. Darauf wies der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller am Morgen im Deutschlandfunk hin. Je nach Gebäudetyp sei eine Verdopplung oder Verdreifachung möglich. Noch könnten die Versorger die gestiegenen Preise nicht komplett an die Verbraucher mit Festpreisverträgen weitergeben. Das könnte sich aber ändern, so Müller. Man prüfe die Lage.
Darum gucken wir uns das ganz genau an. Und Minister Habeck hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dieser Paragraph 24 im Energiesicherungsgesetz ist ein sehr, sehr scharfes Schwert, das wird sehr genau abgewogen sein.
Laut Spiegel sagte Habeck, dass sich nicht alles durch Entlastungspakete auffangen lassen werde. Bei ihrem Koalitionsausschuss am Mittwoch hatten sich die Spitzen der Ampel noch nicht auf weitergehende Entlastungen einigen können. Die Süddeutsche Zeitung berichtet über Pläne vom liberalen Finanzminister Christian Lindner. Er will die energieintensive Industrie in den kommenden 2 Jahren um mehrere Milliarden Euro mit einem sogenannten Spitzenausgleich entlasten, bei dem ein Teil der Strom- und Energiesteuern erstattet werden soll. Zudem forderte Lindner mehr Überstunden, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Das Arbeitsministerium sagte auf Nachfrage, dass ihm diese Pläne offiziell nicht bekannt seien. Aus den Reihen der Grünen kam der Wunsch nach einem Gaspreisdeckel. Die SPD-Fraktion forderte einen Schutz vor Strom- oder Gassperren für Verbraucher aufgrund von unbezahlten Rechnungen.
Nadine Lindner war das. Neben der gefährdeten Energieversorgung wird der Ukraine-Krieg auch zum Risiko für die weltweite Ernährungslage. Auch das ein zentrales Thema auf dem G7-Gipfel morgen in Elmau. Man lasse nicht zu, dass der russische Angriffskrieg die Welt in eine Hungerkrise stürze, erklärte Außenministerin Baerbock. Im Vorfeld des G7-Gipfels wurde heute in Berlin eine Konferenz zum Thema Ernährungssicherheit organisiert. Von dort der Bericht von Ann-Kathrin Büsker.
I will give a small noise here when your time is running out.
Weil so viele ihrer Einladung gefolgt seien und Deutsche nun einmal auf die Zeit achteten, werde sie alle mit einem kleinen Geräusch daran erinnern, ihre Redezeit nicht zu überziehen. So leitete Außenministerin Annalena Baerbock die dreistündigen Beratungen zur globalen Ernährungssicherheit ein. Die größte Hungerkatastrophe aller Zeiten zu verhindern, das ist das Ziel einer gemeinsamen Kraftanstrengung, eines Bündnisses, das seit einigen Wochen existiert.
Climate, COVID and now conflict with Russia's aggression.
Der Klimawandel, die Corona-Pandemie und nun die russische Aggression, das seien die Ursachen dafür, dass weltweit noch mehr Menschen hungern müssten, stellte US-Außenminister Antony Blinken fest. Er machte dabei auch deutlich, dass die westlichen Sanktionen so gestaltet seien, dass Russland weiter Agrargüter exportieren könne, es aber nicht tue und gleichzeitig Exporte aus der Ukraine durch den Krieg blockiere.
There can be no effective solution to the global food crisis without reintegrating Ukraine's food production as well as the food and fertilizer produced by Russia into world markets despite the war.
Ohne die Ernte aus der Ukraine und auch aus Russland könne eine Lösung der Krise nicht gelingen, stellte UN-Generalsekretär Antonio Guterres in einer Videobotschaft klar. Die Vereinten Nationen arbeiten derzeit in Verhandlungen daran, dass ukrainisches Korn wieder über das Schwarze Meer exportiert werden kann. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir berichtete am Vormittag in einer Pressekonferenz jedoch von der großen Skepsis seines ukrainischen Amtskollegen, ob Russland wirklich kompromissbereit sei, wenn es gleichzeitig Nahrungsmittelspeicher in der Ukraine bombardiere. Im Fokus steht deshalb auch der Landweg. Derzeit gelingt es, einen Teil der Getreidemengen über die Donau und Rumänien aus der Ukraine zu bringen.
Das ist mit einem dramatischen Aufwand verbunden und zu deutlich höheren Kosten. Und das Limit ist absehbar, also das lässt sich nicht beliebig erhöhen. Man kommt da einfach an infrastrukturelle Grenzen mittlerweile, weil weder sind die Wege über die Donau noch die Schienenwege noch die Straßenwege dafür ausgelegt. Wir kommen jetzt einfach an das logistische Problem, dass wir die Zahl der Waggons nicht beliebig erhöhen können, die in Europa verfügbar sind.
Was brauchen die Länder, deren Bürgerinnen und Bürger von den Folgen der Krise betroffen sind, die Hunger leiden? Auch das stand heute auf der Tagesordnung.
Es geht darum, dass wir nicht für den globalen Süden entscheiden, sondern mit den Ländern des globalen Südens gemeinsam darüber sprechen, was notwendig ist. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass beispielsweise auch die Agrarminister aus Nigeria und Tansania heute mit uns am Tisch sitzen werden und gleichberechtigt mit uns diskutieren.
Hatte Özdemir am Vormittag betont.
Nötig ist ein ganzheitlicher Ansatz. Es geht nicht nur darum, diese Hungerkrise zu bewältigen. Wir müssen gleichzeitig die nächste vermeiden und die übernächste. Denn die Krisentreiber und Verschärfer, der Klimawandel, das Artensterben, die verschwinden nicht, weil Russland gerade Krieg führt und viel Aufmerksamkeit bindet.
So Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Das heutige Treffen diente entsprechend dem Austausch, aber auch dem Appell an wohlhabendere Staaten, durch finanzielle Unterstützung einen Beitrag zur Lösung der Krise zu leisten. Dies machte Bundeskanzler Olaf Scholz in einem Videostatement klar.
Auch Deutschland hat bereits 430 Millionen Euro zusätzlich für die globale Ernährungssicherheit zugesagt. Alle anderen möchte ich ebenfalls einladen. Unterstützen Sie uns.
Der Bericht von Ann-Kathrin Büsker war das. Das von Umweltverbänden stark kritisierte Handelsabkommen mit Kanada, CETA abgekürzt, ist vor 5 Jahren in Teilen bereits in Kraft getreten, bislang aber von Deutschland nicht ratifiziert worden. Nachdem der Ukraine-Krieg nichts weniger als die gesamte Nachkriegsordnung ins Wanken gebracht hat, will die Politik aber auf möglichst enge Bindungen zu befreundeten Staaten nicht verzichten. CETA soll daher umgesetzt werden. Claudia Plass dazu.
Die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP haben sich auf eine Ratifizierung des deutsch-kanadischen Handelsabkommens CETA verständigt. Wie Vertreterinnen und Vertreter der 3 Koalitionsfraktionen mitteilten, soll ein entsprechender Gesetzentwurf noch vor der Sommerpause vom Kabinett verabschiedet werden. Auch der Bundestag soll sich ebenfalls noch vor der Sommerpause mit dem Entwurf befassen. Nach den Vorstellungen der Ampelfraktion soll das bereits ausgehandelte Abkommen aber nachgebessert werden. Dabei geht es beispielsweise um den Investitionsschutz, Konkret um Regelungen zu Investor-Schiedsgerichten. Diese sollen den Plänen zufolge entschärft werden, wie Grünen-Fraktionschefin Dröge erklärte. Demnach sollen Konzerne diese Instrumente nicht mehr so nutzen können, dass das zum Nachteil von Umweltregulierungen ist. Dadurch müsse aber nicht der gesamte Prozess der Ratifizierung neu aufgerollt werden. Das in Deutschland lange umstrittene Handelsabkommen CETA ist seit 5 Jahren vorläufig in Kraft. Damit es vollständig wirksam werden kann, muss es von den Parlamenten aller EU-Mitgliedsländer ratifiziert werden. In 12 Ländern steht dieser Schritt noch aus, darunter in Deutschland. Vor allem bei den Grünen hatte es Bedenken gegeben wegen eines vorgesehenen Sonderklagerechts von Konzernen. SPD-Vizefraktionschefin Huberts sprach nach der Einigung nun von einem Durchbruch. FDP-Fraktionschef Dürr ergänzte, Freihandel, insbesondere mit einer liberalen Demokratie wie Kanada, sei wichtig.
Der Bericht von Claudia Plass. Der vergangene IFO-Index, der Aufschluss gibt über die Stimmungslage in Deutschlands Unternehmen, hat sich noch erstaunlich robust gezeigt. Jetzt aber haben Krieg, Energiekrise, Inflation die Gemütslage in den Chefetagen doch erreicht. Brigitte Scholz ist zum aktuellen eingetrübten IFO-Index.
2 Monate lang hatte die deutsche Wirtschaft etwas Hoffnung geschöpft, es möge doch nicht so schlimm kommen, wie nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine zunächst gedacht. Doch im Juni hat sich die Stimmung wieder eingetrübt. Der Geschäftsklimaindex des Münchner IFO-Instituts ist um 0,7 Punkte auf 92,3 Zähler gefallen. Der wesentliche Grund: die steigenden Energiepreise und die drohende Gasknappheit. Unter der leiden energieintensive Industrien wie die Chemiebranche besonders. Aber auch andere schauen deshalb sorgenvoll in die Zukunft, sagt Clemens Fuest, Präsident des IFO-Instituts.
Die großen Einzelhändler machen sich erhebliche Sorgen. Ich denke, die befürchten, dass die steigenden Energiepreise dazu führen, dass die Konsumenten eben weniger ausgeben für Kleidung zum Beispiel oder für andere Dinge, die sie im Einzelhandel kaufen.
Dabei ging der Index nicht so stark zurück, wie man das wegen der aktuellen Lage hätte erwarten können. Doch die Umfrage berücksichtigt nicht mehr die jüngste Entwicklung, dass also die Bundesregierung die Alarmstufe im Notfallplan Gas ausgerufen hat. Und außerdem fragen die Konjunkturforscher nach der Einschätzung der aktuellen Lage und den Geschäftserwartungen, erklärt Stefan Schneider, Chefvolkswirt Deutschland der Deutschen Bank.
Wenn man es im Quartalsvergleich sieht, dann hat sich die aktuelle Lage, die Einschätzung dieser, im 2. Quartal gegenüber dem 1. Quartal leicht verbessert. Aber insgesamt ist einfach die Nachrichtenlage mittlerweile doch wirklich sehr bedrückend, und wir sehen das auch in der Erwartungskomponente bei IFO, die deutlich gesunken ist.
Denn das Szenario für die Wirtschaft habe sich in den letzten Monaten völlig verändert, sagt Schneider. Eigentlich habe man ja gehofft, im Frühjahr würden die Schwierigkeiten abnehmen.
Jetzt sehen wir, dass China Probleme hat, aus der Zero-Covid-Situation rauszukommen. Wir sehen mittlerweile eine US-Rezession relativ früh im nächsten Jahr. Wir haben die Probleme mit den russischen Gaslieferungen. Und wir sehen auch insgesamt im deutschen Dienstleistungsbereich, was ein Hoffnungsträger war, dass die Unternehmen zunehmend Probleme haben, Personal zu finden. Also von daher kommt wirklich viel zusammen. Und man muss sagen, die Situation hat sich in dem Vergleich zu dem, was wir vor 3-4 Monaten erwartet hätten, fundamental verschlechtert.
Und da ist kein Ende in Sicht.
Wir werden einen sehr harten Winter bekommen,
sagt Carsten Bjeski, Chefvolkswirt der ING Bank. Er denkt dabei vor allem an die Versorgung mit Gas. Denn sowohl die privaten Verbraucher als auch die Unternehmen müssten spätestens dann ihren Verbrauch drosseln. Und eine Rezession sei dann nicht ausgeschlossen.
Die hohen Preise, die hohen Kosten werden uns auch noch über Monate hinweg begleiten. Das kostet den Verbraucher, das kostet den Unternehmen etwas. Rezessionen verbinden ja viele immer noch auch mit sofortiger Massenarbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Das werden wir nicht haben. Denn wir haben jetzt auch in den letzten Jahren gelernt, dass der Staat, die Regierung hier eine wichtige Rolle spielt. Also Stagnation, eventuell auch eine sogenannte technische Rezession, sprich eine schrumpfende Wirtschaft, aber keine Rezession, in der jetzt die Arbeitslosigkeit stark steigt.
Einer Rezession werden auch die Notenbanken zunächst nicht entgegenwirken können, glaubt Stefan Schneider von der Deutschen Bank.
In letzter Konsequenz ist Inflation erstmal die höhere Priorität. Das heißt, wir werden sicherlich weiter Zinsanstiege sehen. Vielleicht mit Blick auf 2023 nicht ganz so hoch und weit, wie wir gedacht haben. Aber zunächst haben die Notenbanken keine Wahl, als sich der Inflation zu stellen.
Brigitte Scholtes war das, und Themenwechsel. Nach 10 Jahren an der Spitze verliert der Reisekonzern TUI seinen Chef unerwartet und vorzeitig. Bastian Brandau dazu.
So you see that after the crisis.
In der Krise Hoffnung und Optimismus verbreiten, so hat Fritz Jussen die vergangenen rund 2,5 Jahre seines Vorstandsvorsitzes von TUI verbracht. Hier bei der Präsentation der Geschäftsjahreszahlen im Dezember. Die Buchungen stiegen wieder, so Jussen. Die Leute buchten bei der TUI teurere und längere Reisen.
Better qualities are booking longer vacations.
Jetzt steht fest, es war das letzte Mal, dass Fritz Jussen die Jahreszahlen präsentiert hat. Der 59-Jährige hat heute angekündigt, sein Amt Ende September aufzugeben. Der Aufsichtsrat bedauere die Entscheidung Jussens, hieß es in einer Pressemitteilung. Sein Vertrag lief noch bis 2025. Jussen macht von einem Niederlegungsrecht Gebrauch, das im Zusammenhang mit den Auflagen der Corona-Stabilisierungsmaßnahmen eingeräumt wurde. In der Pandemie waren TUI die Einnahmen weggebrochen, der Konzern bekam Staatshilfe. Und als es wieder bergauf geht, zumindest mit den Buchungen, beginnt der russische Überfall auf die Ukraine. Mit den langfristigen Folgen für den TUI-Konzern wird sich jetzt Jussens Nachfolger beschäftigen, der bisherige Finanzvorstand Sebastian Ebel. In einem Brief an die Belegschaft des TUI-Konzerns schrieb Jussen, die Entscheidung zum Rücktritt sei ihm nicht leicht gefallen. Er sei aber überzeugt, dass jetzt, nach Ende der existenziellen Krise, wie er schrieb, der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen sei. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hatte die EU Sanktionen gegen den TUI-Großanteilseigner Mordaschow verhängt, der rund 34% der Aktien besaß. Mordaschow hatte kurz zuvor seine TUI-Anteile verkauft, einen Großteil an eine Firma, hinter der seine Ehefrau steht. Diesen Vorgang prüft derzeit das Bundeswirtschaftsministerium.
Bastian Brandau war das. Nehmen wir den vorzeitig ausgestiegenen TUI-Chef mit zum Börsenberichterstatter Samir Ibrahim. Herr Ibrahim, was gab es an Kursreaktionen darauf?
Die Aktien gegen den allgemeinen Trend sehr stark im Minus. TUI verlieren aktuell rund 4%. Die Lage nicht einfach, wenn dann der Chef geht. Das kommt generell ja nicht so gut an.
Wo wir gerade beim Reisen sind, in NRW haben die Sommerferien begonnen. Und sehr passend, das Reisechaos an den Flughäfen wird zumindest nicht weniger. Merkt man das auch an den Kursen oder ist das den Anlegern egal?
Naja, egal würde ich so nicht sagen, aber das Chaos war eigentlich ja schon in den letzten Wochen eingepreist worden. Lufthansa und Fraport, die hatten ja schon frühzeitig gewarnt, dass das eine schwierige Sache werden würde. Aber in der Tat, Sie sagen es, die Probleme sind ja offenbar tatsächlich größer noch als gedacht. Die Diskussion darüber und auch die, übrigens die mediale Aufmerksamkeit natürlich mit dem heutigen Tag, die tun ihre Wirkung. Fraport aktuell mit einem Minus von 1,8%, die Lufthansa sogar minus 4%. Hier kam noch die Nachricht dazu, dass die Airline jetzt inzwischen 2200 Flüge streichen muss. Ferienfreude sieht da anders aus.
Und der Börsentag als Ganzes. Wir hatten ja berichtet über den eingetrübten IFO-Index. Den hat der Aktienmarkt aber weggesteckt.
Ja, gab so eine kleine Schrecksekunde am Vormittag. Insgesamt auch auf die Woche gesehen ein klitzekleines Minus von 0,1%, aktuell jedenfalls. Im Moment steigt der DAX noch ein bisschen. Wir haben ja auch Einstiegskurse hier, wie man so schön sagt, auf dem Parkett. Das lockt die Schnäppchenjäger. Der DAX also aktuell gut 1,5% im Plus bei jetzt 13.131 Punkten. Aber die Umsätze, auch das, sind nicht allzu groß. Die Anleger bleiben vorsichtig. Immerhin, diese 13.000-Punkte-Marke, diese psychologische, die hat gehalten. Das gibt so ein bisschen Hoffnung.
Und bedanken kann sich der DAX dabei vor allem bei Aktien aus dem Gesundheitsbereich. Die waren ja sehr gefragt.
Ja, klassische defensive Titel in unsicheren Zeiten, muss man dazu sagen. Krank ist ja immer, so wie Kommunikation oder Energie. Die Gesundheitsbranche hatte aber auch unter den Kursverlusten der letzten Wochen besonders stark gelitten. Da gab es jetzt auch wieder die Chance einzusteigen. Also in der Tat Merck, Fresenius, Siemens, Healthineers, alle waren sie die Gewinner dieses Tages.
Gut in Form war heute aber auch die Post.
Ja, weil der Konkurrent FedEx mit einem Umsatzsprung punkten konnte. Das färbt natürlich gerne auch mal auf die Konkurrenz ab, weil man sich dort erhofft, dass hier die Entwicklung ähnlich ist. Logistiker sind in diesen Tagen ja insgesamt besonders gefragt. Wir sehen alle die gestörten Lieferketten. Aktien der Post verteuern sich jedenfalls heute um 3%.
Und für das Kontrastprogramm waren heute die Online-Händler zuständig. Ganz egal, ob es um Lebensmittel oder Mode geht. Online, das lief heute überhaupt nicht gut.
Tja, die Gewinner der Pandemie. Ne? Der Niedergang dort ist ja jetzt auch schon länger zu beobachten. Jetzt kam heute Zalando natürlich mit einer Gewinnprognose, die sie senken mussten, also eine Warnung. Das hat zu einem massiven Kursrutsch geführt. Zweitweise ist der Wert der Zalando-Aktie sogar unter den Preis gerutscht, zu dem er damals ausgegeben, also zu dem die Aktien damals ausgegeben worden waren. Am Ende jetzt ein vergleichsweise kleines Minus von rund 1%. Das kann man mal als Erfolg buchen, um rund 16%, war es zwischenzeitlich sogar nach unten gegangen.
Wir haben ja über Tage hinweg über Inflationssorgen und über Zinssorgen an den Aktienmärkten gesprochen, die auch Auswirkungen hatten auf die Devisenmärkte. Wie sah es heute aus beim Euro?
Wer der Referenzkurs des Euro bei einem Dollar 0,524, mit anderen Worten über einem Dollar 0,5. Das heißt also, inzwischen stabilisiert er sich dort auf dieser Höhe.
Und dann gucken wir auf die Anleihen jetzt zum Wochenschluss.
Umlaufrendite bei 1,36%, hier keine Veränderung.
Und als letztes Datum, wie steht es an dieser Stelle, der Goldpreis?
Bei 1.827 US-Dollar im Handel je Feinunze. Das ist eine kleine Steigerung.
Samir Ibrahim war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute, dann mit Jörg Biesler am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.